She Happens wird euch präsentiert von Oberstdorf, dem Wintersportort im Allgäu.
She Happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Hallo und herzlich willkommen zu She Happens, die erste Folge für diesen Winter mit dann vielleicht doch etwas mehr Winterflair. Es hat geschneit am Wochenende und zwar zum einen auch tatsächlich in Süddeutschland, aber auch vor allem im Fernseher bei den ersten Events auch im hohen Norden. Ihr hört She Happens, mein Name ist Moritz Batscheider, ich melde mich aus München und mir zugeschaltet, auch aus München, lustigerweise, Corinne Horn.
Ja, hallo.
Und in der Heimat in Oberstdorf, Vinzenz Geiger.
Servus.
Und wir starten auch heute direkt mit Gast. Und heute haben wir einen Gast, von dem mir eigentlich schon immer klar war, dass sie ein geeigneter She Happens Gast ist. Wir haben nämlich schon vor mittlerweile vielen Jahren zusammen unseren Abi-Ball moderiert. Darum war mir immer schon klar, dass mit dem Reden, das klappt eigentlich ganz gut. Hallo, Coletta Ritzek.
Hi. Schön hier zu sein. Der Teaser war hoch.
Hast du damit gerechnet oder hast du den Abi-Ball mit Moritz schon verdrängt?
Nee, den habe ich noch gut in Erinnerung. Das war meine letzte Moderation bis dahin. Also Podcast-Game ist auch noch nicht so hoch wie bei Moritz. Also nee, aber den habe ich noch gut in Erinnerung. Und so viele Jahre wie der Moritz geplant ist auch nicht her.
Also, nein. Ich muss gerade selber noch gerecht. Acht Jahre, oder? Naja, aber dann können wir jetzt direkt da weitermachen. Aber weil mir das natürlich wieder kam in der Vorbereitung auf das Gespräch mit dir, dachte ich mir so, weil ich mich dann so selber zurückversetzt habe in die Zeit und für mich normalo ehrlicherweise überhaupt nicht klar war, was dann nach diesem Lebensabschnitt Abitur und so, was dann da kommen soll, was ich mache. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mal sowas hier zum Beispiel mache. Und dann dachte ich mir aber, wie ist das bei dir, wenn du zurückschaust, weil bei dir war ja relativ klar, wie es weitergeht und das tut es schönerweise bis heute. Wie schaust du jetzt heute auf diese Zeitspanne von damals bis heute? Das ist eine große Frage, ich weiß.
Ja, sagen wir mal so, ich kann die Frage mal so beantworten, was hast du bis von deinem, oder was seit deinem Abi gemacht? Ja, immer nur dasselbe wie damals. Vielleicht zum Glück ein bisschen erfolgreicher. Aber ja, also ich denke in der Zeitspanne, also ich erlebe schon auch viel, aber sag mal so, wie du schon sagst, bei mir ging das eigentlich nahtlos weiter, nur mit ein bisschen professioneller, mehr Zeit fürs Training. Bei mir ist theoretisch nur die Schule weggefallen. Also ja, deswegen kommt es mir vielleicht auch noch nicht so lange hier vor. Aber es ist... Ja, für mich hat tatsächlich nur die Schule aufgehört und das, was danach kommt, das hole ich vielleicht, oder für die meisten, normalos, wie du es so gesagt hast, hole ich vielleicht dann irgendwann mal nach. Mal schauen.
Bleibst du immer im Langlauf-Business einfach?
Ja, doch, schon. Also, ja, sag niemals nie, nee, ich weiß es nicht. Also bis jetzt ist Langlauf-Business sehr hoch, sag ich mal. Aber was in 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren ist, das schaue ich mal.
Außerdem sind wir ja Kollegen beim Zoll.
Eben. Zoll ist toll. Da muss ich mir zum Glück keine Gedanken machen. Vielleicht stehe ich ja irgendwann mal an der Grenze oder am Flughafen. Wer weiß.
Wie Moritz gerade gesagt hat, ihm war nach dem Abi vielleicht nicht klar, was er mal machen möchte oder in welche Richtung es jetzt gleich geht. Wann war dir klar, dass du Sportlerin werden willst?
Gute Frage. Also tatsächlich kann ich es... Also ich glaube, ganz so der Punkt an sich gab es nicht. Also ich bin da so im Skiclub reingerutscht. Es war früher einfach nur aus Spaß, Skiclub-Training. Man hat seine Freunde gesehen. Hat man ein paar Rennen mitgemacht. Es wurde dann immer erfolgreicher. Und ich glaube, gerade was dann so Richtung Abi, auch mit der Schulzeitstreckung, da war es dann schon ein bisschen ernster. Und da war die Hoffnung auf jeden Fall da, dass man das noch länger macht, sage ich mal, auch professionell. Aber ob man dann das Quäntchen Glück auch mit Gesundheit und allem hat, ist ja dann immer die andere Frage. Oder sagen wir so, erfolgreich ist und das weitermachen kann und darf. Das war die Hoffnung. Aber ich glaube, nach der Schule, wenn man dann eben zum Zoll oder so kommt, ist dann so der erste Schritt, wo man sagt, okay, gut, jetzt versucht man es dann nochmal richtig.
Ja, und mich würde es auch interessieren, bei dir war es ja dann ein paar Jahre dann immer irgendwas, also ich kann es jetzt nicht aufzählen, da irgendwas mit Mandeln hatte ich mal und es waren immer so Jahre, da kam irgendwas dazwischen gefühlt, man hat gewusst, okay, du bist schnell, aber so, dass es sich mal richtig ausgeht, hat dann leider nicht hingehauen und aber jetzt seit, weiß nicht wie viele Jahren am Stück, wurde es jetzt eigentlich einfach konstant besser und wird es ja letzte Saison sowieso mega erfolgreich. Deswegen finde ich es auch spannend, weil wie war das da so in der Zeit, wo du eben, ja, oder ich weiß nicht, wie viele Jahre das am Stück waren, Jahr für Jahr war es ja dann wieder so, okay, jetzt dieses Jahr greife ich an und dann wieder von irgendwas eingebremst worden.
Ja, es war nicht so leicht. Also gut, ich war ja wegen dem Abitur war ich sehr oft krank und dann auch meine Mandeln und so rauskriegt, weniger trainiert. Dann ging es eigentlich wieder. Und das Jahr danach war dann, glaube ich, ja, knappe 1,5 Jahre, aber dann kein Wettkampf und quasi chronisches Ermüdungssyndrom, die Richtung. Quasi dauermüde, dauerkrank. Und dann gerade in der Zeit weiß man halt nicht, ob es überhaupt nochmal wird oder nichts wird. Und ob man, ja, keine Ahnung, da war, glaube ich, schon so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt probiere es dann nochmal und wenn es dann nicht klappt, dann will der Körper halt vielleicht doch einfach nicht. Nicht jeder Körper vielleicht für Leistungssport geboren, keine Ahnung. Aber ja, seit ja 3-4 Jahren würde ich sagen, eben zum Glück seitdem keine Niederschläge mehr gehabt, keine großen, sag ich mal. Jetzt auch dann bald meine ja fast vierte Weltcup-Saison, glaube ich. Zum Glück hatte ich seitdem keine Rückschläge mehr. Aber ja, da überdenkt man das Ganze, glaube ich, schon nochmal und schaut, was man sonst noch so machen kann, wenn es mit dem Sport nicht klappt.
Wie setzt man sich da selber eine Grenze? Weil gerade wenn dann mehrere Geschichten sich häufen über mehrere Jahre, also wie findet man selber den Punkt, wo man sagt, okay, gut, bis dahin probiere ich es und wenn es bis dahin nicht wird, dann muss ich was anderes machen.
Wahrscheinlich habe ich mir die Grenze selber nie gesetzt, so richtig, weil ich immer die Hoffnung hatte, dass es wieder wird. Weiß nicht, wahrscheinlich kommt irgendwann der Zeitpunkt nach, ja, wahrscheinlich ist auch für jeden der Zeitpunkt wann anders. Ich glaube, ich habe gesagt, okay, das eine Jahr Wettkampfpause mache ich und dann den nächsten Sommer habe ich wieder mehr trainiert, war dann weniger krank und dann bin ich langsam wieder in die Wettkämpfe eingestiegen. Wahrscheinlich, wenn es da nicht funktioniert hätte und man so 2-3 Jahre eher und dann man auch gar keinen Erfolg mehr sieht, wahrscheinlich. Ich hatte das Glück, dass ich zurückgekommen bin und relativ schnell zumindest kleinere Erfolge im COC hatte und dann auch ersten Weltcup-Start in der Saison. Man hangelt sich dann wahrscheinlich an sowas hoch, auch wenn man dann Rückschläge hat. Ich denke, wenn die Saison bei mir dann wieder nicht geklappt hätte, dann wäre bei mir so ein Zeitpunkt gewesen, wo ich gesagt habe, ja gut, vielleicht.
Jetzt nicht. Die vergangene, meinst du?
Nee, die quasi die Saison, nach der ich ein Jahr ausgesetzt habe.
Wenn du sagst, man stellt Dinge in Frage und man überlegt, was man vielleicht sonst machen könnte, wenn das jetzt mit dem Sport nicht wieder klappen sollte, hattest du dann einen Plan B?
Ja, doch. Ich habe mich, ja, dann irgendwann habe ich überlegt, was für ein Studiengang oder welches Studium ich machen wollen würde. Ich meine, zumindest als Sportler, so ein Studentenleben klingt manchmal auch ganz nett. Die Sachen, die man halt, sag ich mal, nicht machen kann, jetzt nicht unbedingt das Lernen, sondern eher in der Stadt zu wohnen, fand ich immer auch mal interessant. Ich glaube, für mich wäre es dann Richtung Tiermedizin geworden, wenn, zumindest war es ein kleiner Traum. Ja.
Das ist auch was, wo man im Allgäu auch immer Perspektive hat, längerfristig. Also.
Ja, eben. Zukunftsorientiert denken. Euch zwar dann irgendwann im Allgäu Ende, weiß ich noch nicht, aber. Also auf jeden Fall in der Region, in der ich wahrscheinlich später lebe, ist Tiermedizin super.
Hervorragend. Aber jetzt, bevor wir uns zu sehr in fiktiven Szenarien verlieren, glücklicherweise konntest du ja dann doch weitermachen und wie vorhin schon durchgeklungen ist, als du dann mal fit warst, hast du dich ja auch immer weiter steigern können. Bis hin, müssen wir auch drüber sprechen, zur jetzt vergangenen Saison, diesen März kam dann alles zusammen. Und du bist hast deinen bisher größten Erfolg feiern können und bist in Lahti aufs Podest im Sprint gelaufen. Das war so vielleicht nicht eingeplant, oder?
Nee, nicht ganz so. Also ich glaube, ich habe auch bis zu dem Zeitpunkt nicht dran geglaubt, bis es passiert ist. Und wenn mein Trainer mir schon vor dem Finale gesagt hat, dass es klappt, ich sag, na, wir reden nur in 5 Minuten wieder.
Das war wild. Wir, also unter anderem dein Bruder und ja, unser ganzes Team war da gerade zu der Zeit, wir waren auch in Lahti, haben immer gemeinsam Weltcup. Und da waren wir in der Umkleide, oder das ist so eine Umkleidehalle eigentlich, so eine Aufwärmhalle, kann man sagen. Und da ist ein Fernseher und da haben wir natürlich auch zugeschaut und da, ja, wir konnten es auch kaum glauben, was da abging. Das war schon ziemlich beeindruckend und da haben wir schon auch gut gefeiert, muss man sagen.
Ja, danke. Nee, es war echt cooler Tag. Ein Tag, an dem für mich zumindest alles so geklappt hat und funktioniert hat. Man hört immer die großen Namen oder gerade die bei uns dann auch den Sprint-Weltcup dominiert haben mit Schweden und Norwegen. Da habe ich jetzt persönlich nicht damit gerechnet, dass ich dann besser sein kann, weil der schon gut besetzt war. Also normal besetzt, würde ich mal behaupten. Aber ja, Lahti scheint der Familie gut zu liegen. Also kann ich nicht klagen.
Das ist so, das wo, habt ihr wohl so ein Ding, oder? Habt ihr da früher schon mal Urlaub gemacht oder so? Oder warum ist das so ein Ding, dass Ritzeks in Lahti besonders erfolgreich sind?
Nee, weiß ich nicht. Also ich hatte das Jahr davor ja schon mit der Laura Teamsprint-Podium. Ich kann nur für mich persönlich reden, mir liegt die Zielgerade, glaube ich, relativ gut. Ende der Saison, ich habe bei mir hinten raus meistens auch nochmal einen Ticken besser. Also weiß nicht wieso. Ich war davor noch nicht so oft da, auch keine Familienurlaube. Also die Strecke wurde noch nicht im Kindesalter gescannt. Ja. Nee, anscheinend. Ich würde behaupten, das finnische Essen, aber das glaube ich auch nicht.
Muss man dazu sagen, für alle, die es vielleicht nicht auf dem Schirm haben, gebt mal bei YouTube ein, Johannes Ritzek, Lahti 2015.
17.
Das war ein großes...
17.
17, 17, stimmt, 15 war Falun, glaube ich.
Falun.
Ja, 2017, das waren große Ritzek-Festspiele damals. Jetzt, weil du die Zielgerade gerade ansprichst, was ich mir nämlich dachte, Leiden Auge. Jetzt hast du zwar selbst einen Bruder, der nordischer Kombinierer ist. Renntaktisch sah mir das aber eher nach so einem Geiger aus. Sich zwischendurch schon mal halb tot stellen und dann vor der letzten Kurve aus dem Nichts irgendwo den kompletten Killer finden.
Ja, ich war vielleicht schon halb tot. Das Gute war, es kommt ja eine Abfahrt dazwischen. Und in der kann man sich immer gut erholen. Oder ich, ja, keine Ahnung. Und ich glaube, in der letzten Kurve wurde mir dann bewusst, ja, okay, Kassi, kannst du es wirklich aufs Podium schaffen? Vielleicht soll ich es auch mal durchziehen. Also vielleicht dann doch eher die Geiger-Taktik.
Die funktioniert immer.
Ja, ich werde es wieder versuchen.
Weil du jetzt gerade schon die großen Namen angesprochen hast, im Langlaufsport, gerade auch im Sprintbereich. Und das haben wir auch schon von deinen Kolleginnen auch schon öfter vernommen, dass da einfach doch vielleicht auch gerade über die letzten Jahre einfach auch ein großer Respekt natürlich da war. Es absurde Leistungen, teilweise die Athletinnen aus Schweden, aus Norwegen bringen ja ein Jahr aus. Hat dieser nächste Schritt, den ihr da auch gemacht habt, vielleicht auch was damit zu tun, dass ihr einen dieser großen Namen, also namentlich Per Nilsson, jetzt in eurem Team spielen habt, der da vielleicht auch nochmal mit einer anderen Ruhe auf dem Niveau rangeht an sowas?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da kommen viele Dinge zusammen. Also wir waren früher oder noch ein sehr junges Team und ich glaube, jeder musste für sich noch ein bisschen wachsen, sag ich mal. Aber gerade jetzt mit den Erfolgen auch von der Vicky und der Kata oder gerade auch bei Olympia und bei der WM, dass da die Staffeln immer so gut waren. Ich glaube, ich hatte es auch voll oder viel Selbstvertrauen jedem Einzelnen gegeben. Und gerade, dass der Peer auch zu uns gekommen ist, auch gerade nach Oberstdorf, also für mich persönlich auf jeden Fall ein großer, großer Benefit. Man merkt, dass er einfach aus Deutschland kommt. Wie du sagst, bringt ein bisschen die Ruhe rein. Ganz andere Ansätze und er geht mit sehr vielen Sachen mit einer gewissen Leichtigkeit an. Er nimmt das Ganze zwar ernst, aber dann doch auch nicht vielleicht, wenn es mal nicht lief, auch nicht alles an die Wand malen und sagen, oh je, wie soll man da aus dem Loch wieder rauskommen und sagen, okay, nächster Tag, neuer Tag, es kann gut werden, so. Und ich glaube, das sind ein paar Kleinigkeiten, klar auch technisch und trainingsmethodisch, sag ich mal, aber auch seine gewisse Art und Weise, wie er mit uns umgeht, hilft, glaube ich, unserer Trainingsgruppe auf jeden Fall.
Weißt du eigentlich, wie es dazu gekommen ist, dass jetzt der Per und seine Frau ja jetzt in Oberstdorf wohnen und eigentlich so, wenn man von außen das sieht, so, der kommt, ich weiß gar nicht genau, was sein Job davor war, aber er ist ja ein sehr, sehr begehrter Trainer, also auf jeden Fall der Trainer von der Frieda Karlsson. Und dann kommt er einfach an Stützpunkt, also natürlich DSV, aber geht dann an Stützpunkt in Oberstdorf und jetzt ist es ja wirklich so ein, ja, also so Sprint-Damen ist es ja wahrscheinlich international, gibt es nur noch das schwedische Team, was da mithalten kann oder vielleicht nur ein Tick besser ist. Aber sonst ist ja das Trainingsniveau oder so das Niveau am Stützpunkt schon unglaublich jetzt bei euch.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben hier eine riesen Trainingsgruppe, richtig viel Mädels und Jungs natürlich auch. Wie es genau dazu kommen ist, also nach Olympia hat unser alter, zumindest quasi Bundestrainer Damen gesagt, war schon davor klar, dass er quasi nicht weitermachen will. Dann haben unsere Funktionäre quasi nach neuen Leuten gesucht und ich glaube, wir haben auch den Wunsch geäußert, dass es auch gerne mal quasi über den Tellerrand raus quasi man sich umschauen könnte. Und
einen, der noch nicht im System ist.
Genau. Dass der vielleicht auch mal einen neuen Input bringt, auch wenn es natürlich cool ist, quasi, dass wir viele Trainer ausbilden, aber es ist dann, oft hört man halt dann das Gleiche, sag ich mal. Das hat man früher schon gemacht, keine Ahnung, wie oft ich das gehört habe. Und dadurch, dass wir hier dann leider, dadurch, dass unser vorheriger Trainer nicht mehr da war, sag ich mal, und erkrankt ist, wir einen neuen Trainer gesucht haben, war halt das Optimale, dass er dann quasi auch noch hier nach Oberstdorf gezogen ist, dass quasi zwei Stellen in einem besetzt wurden. Ja.
Was sind so Trainingsansätze, die er mitgebracht hat oder die vielleicht auch neu für dich waren?
Also technisch würde ich mal sagen, versucht er immer wieder neue Sachen rauszufinden und schaut sich viel Videomaterial aus dem Weltcup an und natürlich auch Input eben aus den von den Schwedinnen, sag ich mal, oder Schweden, die dann, wie der Finzi schon gesagt hat, dann bei den Damen schon, würde ich mal behaupten, die stärkste Mannschaft haben. Und ja, dann sage ich meistens kleine, wir machen jetzt viel auf dem Laufband, klar zu erschinden, sind oft nur so Kleinigkeiten, sind's sag ich mal, ist viel am Skierg. Das haben wir davor auch nicht so oft gemacht. Also Skiergometer, manche kennen es vielleicht vom Hyrox. ja, bisschen Trendgrab. Aber ja, oft sind es vielleicht nur so Kleinigkeiten, die, sag ich mal, jetzt für den Laien gar nicht so krass unterschiedlich wirken. Aber es ist dann auch jedes Jahr ein neues, kommt dann mit neuem Input oder ja, wie wäre es, das auszuprobieren und selbst wenn es dann nicht funktioniert, dann macht man wieder was anderes.
Was macht denn dieser Erfolg mit euch als Mannschaft so bisher? Wart ihr ja jetzt auch nicht unbedingt verwöhnt vorher?
Nee, nicht ganz. Ich glaube, es ist, ja, also gerade Vicky und Katha oder Katha ja schon länger und dass jetzt auch Vicky das letztes Jahr so krass zeigen konnte, war, glaube ich, fürs ganze Team schon ein, sag ich mal, ein Motivationsschub und vielleicht auch der Sprint oder das Sprintpodium von mir. Gerade Laura meinte danach zu mir, ja, Kassi hat jetzt gesehen, dass ich das mal geschafft habe, dann muss ich das auch noch nachmachen. Ich glaube, oft waren die noch mal einen Schritt vor uns. Und vielleicht haben wir so gesehen, ah ja, so weit weg ist es gar nicht. Natürlich, also wir sind jetzt, glaube ich, 10 Mädels in der ersten Mannschaft, also wir reisen mit 10 Mädels nach Ruka. Da ist auch natürlich mittlerweile der Konkurrenz Kampf, sag ich mal, ein bisschen höher, aber man muss mittlerweile um seine Plätze kämpfen. Vor ein paar Jahren kann ich mich nur daran erinnern, dass Sprints nicht voll besetzt wurden oder auch auf Plätze frei blieben. Und dadurch, dass wir jetzt ein bisschen mehr Erfolg haben, können wir uns quasi auffordern, dass alle 6 Plätze, Startplätze, die wir haben, immer voll ausgeschöpft werden.
Welche Rolle spielen Distanzrennen für dich? Also, weil ich habe mich jetzt in der Vorbereitung auf heute gefragt, wie schwierig ist es als Sprinter, den Spagat zu finden zwischen, ich will meine Sprintstärke nicht verlieren, aber ich möchte vielleicht auch auf den Distanzrennen noch einen Schritt nach vorne machen?
Also, sag mal so, es kommt mit der Zeit. Also natürlich auch als Sprinter ist es, denke ich, von Vorteil, wenn man in gewissermaßen auch eine solide Distanzrennen machen kann. Das hilft einem dann gerade, wenn man nicht nur ins Viertelfinale oder Halbfinale kommen will, dann quasi über 4 Läufe auch das Niveau zu halten. So ein Sprinttag dauert dann schon immer lang und finde ich persönlich auch am meisten kräftezehrend. Deswegen einfach die Grundlagenausdauer quasi so zu verbessern. Das Gute ist, dass man als Sprinter jetzt nicht so spritzig sein muss, wie, sag ich mal, vielleicht ein Kombinierer. Also der Sprint bei uns dauert ja trotzdem noch 3 Minuten. Also sag ich mal, schadet jetzt mehr Ausdauer auch oft nicht. Also der Fokus liegt schon drauf, das auch immer zu verbessern. Und ich habe letztes Jahr schon 1-2 Mal gezeigt, dass es da auch vielleicht jetzt nicht ganz nach vorne gehen kann, aber bei dem guten Rennen, sag ich mal, auch mal vielleicht Richtung Top 15 was drin ist. Aber ja, natürlich liegt der Fokus immer noch auf Sprints, Teamsprints. Aber sag ich mal, wenn man als Sprinterin auch mal in eine Staffel kommen will, muss man sich bei den Distanzrennen auch beweisen. Also werde ich die nicht ganz außer Acht lassen. Die liegen zwar dieses Jahr nicht ganz so optimal oft vor den Sprints, aber so bekommt der Sprint mehr Fernsehzeit. Also ist auch nicht ganz so.
Wir haben vorhin schon über die gesundheitlichen Strapazen vergangener Jahre bei dir gesprochen. Und aber so ein bisschen vorausgesetzt, so jetzt läuft's ja, wie lief denn jetzt nächste Woche jetzt los? Wie lief denn dieses Jahr deine Vorbereitung? Bist du problemlos durchgekommen?
Ja, doch. Also Anfang des Jahres war ich mal krank, aber sag ich mal durchschnittlich. Also der Sommer war dann gut. Ich hatte jetzt im Herbst eine kleine Fußprellung, aber musste dann quasi in 4 Wochen oder so oder 3 nicht rollern oder joggen. Aber habe ja gerade vorher schon vom Ski geschwärmt. Also es gibt ja zum Glück Möglichkeiten, als Langläufer das auch ein bisschen alternativ zu machen. Also vielleicht sind jetzt meine Doppelstockfähigkeiten ein bisschen besser geworden. Aber sonst kann ich eigentlich nicht klagen. Also wir hatten dieses Jahr sehr viel Zeit zu Hause, weniger Lehrgänge, aber wir haben hier eigentlich in Oberstdorf alles, was man braucht. Also kann ich theoretisch nicht klagen, wie es dann am Wochenende ausschaut, ob die Performance dann schon direkt am ersten Wochenende stimmt, weiß man leider nie ganz so, aber hoffen wir es mal.
Und wie ist deine Saison oder was hast du dir für die Saison vorgenommen? Steht da schon wirklich so ein konkreter Plan, okay, die Rennen will ich laufen oder nur bis Weihnachten einen Plan und dann schaut man weiter oder wie gehst du das an oder wie habt ihr das geplant?
Ja, also jetzt bis Weihnachten ist eigentlich relativ fix, sag ich mal. Wir haben ja nur 3 Wochenenden. Die Sprints sind bei mir eigentlich fürs ganze Jahr gefixt und dann muss man jetzt schauen, was sich drumherum ergibt. Zum Beispiel jetzt in Ruka werde ich den 10er wahrscheinlich laufen, klassisch davor. In Lillehammer wird es dann weniger. Und dann zu Weihnachten, also gerade zur Tour, wird dann quasi ein bisschen neu entschieden, je nachdem, wer sich dafür qualifiziert. Offiziell gibt es nur 6 Plätze. Bei 10 Mädels wird es dann eng. Als Sprinter kann man sich, wenn man in den Top 20 ist, noch einen persönlichen Startplatz rauslaufen. Also das wäre das Ziel. Und dann gerade für den Sprint in der roten Gruppe zu bleiben, also in den Top 15. Und dann natürlich das Highlight, die WM. Zwar der Sprint letztes Jahr in Trondheim bei mir nicht ganz so erfolgreich. Deswegen hoffe ich, dass ich da dann am Start stehe, mich dafür qualifiziere und das am besten ein bisschen besser machen kann. So ist der Plan.
Wie gefällt dir die Strecke in Trondheim?
Ja, eigentlich dachte ich ganz gut. Aber wenn man da nur einmal gelaufen ist und das ein Griff ins Klo war, geht man, glaube ich, nicht mit dem optimalsten Gefühl wieder hin. Aber an sich ist eine schöne Strecke. Auf jeden Fall hart, schon 2 längere Anstiege auf der Sprintrunde. Aber die Zielgerade ist ähnlich wie ein Lahti, nur andere Kurve, also rechtsrum, nicht linksrum. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen sind es coole Strecken. Auch schon anspruchsvoll, aber von der WM zu erwarten.
Da lauft ihr dann aber auch die gleiche Strecke wie die Männer, oder? Bei der WM jetzt?
Ja, also das ist das erste Jahr. Also die erste WM wo, also Sprint war es ja eigentlich eh schon immer dieselbe, aber jetzt sind es auch die Distanzrennen, werden quasi in 10 und auch 50er ausgetragen, auch wenn das jetzt nicht meine Paradedisziplin sein wird.
Es war doch schon, also es gibt auch so ein paar Beispiele, die sprinten konnten und dann so ganz lange Distanzen. Vielleicht, weißt du, ist das ja doch ein Talent, aber noch nicht entdeckt.
Ja, das stimmt schon, weil das meistens das Grundtempo, sag ich mal, bei längeren Sachen dann einen Ticken niedriger ist, wie, sag ich mal, bei 20 Kilometer. Also, wer weiß, leider Skating liegt mir, glaube ich, dann bei den längeren Distanzen nicht ganz so sehr. Aber ja, wenn die Distanzform überraschenderweise besser wird, sag niemals nie. Also ich bin noch nie über 30 Kilometer im Wettkampf gelaufen. Aber irgendwann ist immer das erste Mal. Also
das Grundtempo.
Ja, ich würde es jetzt nicht ausschließen. Aber das Grundtempo stimmt, die Theresio auch gestimmt.
Ja, ich wollte es gerade sagen. Das Grundtempo wird wahrscheinlich genau so 1% langsamer sein, wie wenn die Therese beim Zehner startet.
Ja, das stimmt. Aber man muss, gerade wenn man jetzt nicht die Medaillen im Auge hat, glaube ich, eher sein Tempo finden. Und dann, gerade bei so einem langen Rennen, gibt es viele Höhen und Tiefen. Und dann muss man halt warten, dass man hoffentlich irgendwann, wenn man das Tief kommt, mit Sicherheit, dass man dann wieder Energie hat für die letzte halbe Stunde. Es dauert ja doch meistens über 2 Stunden, so ein 50er. Also.
Aber die Therese hat ja. Im Skating geht ja gar nichts. Also sie hat nicht gewonnen in Beiters Duell im Skating. Das war ja erschreckend. Ich habe schon gedacht, was ist passiert? Ist sie erkrankt oder ist sie zweimal gestürzt?
Ich war überrascht. Also ich bin tatsächlich gespannt auf Ruka. Also ich glaube, das gibt unterschiedliche, wie gesagt, sie wird nicht im Sprint an den Start gehen, deswegen bin ich da nicht ganz so involviert. Aber ich glaube, die Mädels spalten sich in Angst und Vorfreude auf die Herausforderung. Ja, auch manche, gerade so, wenn man nur nach Schweden blickt, die sind da, glaube ich, sehr, also die freuen sich auf die Challenge und ich glaube, die wollen es ihr nicht ganz so leicht machen. Aber ich bin gespannt.
Ich habe jetzt gedacht, die haben alle Angst, die Schwedinnen jetzt, aber wahrscheinlich müssen wir es so sehen.
Aber wir haben auch noch halt ins Eisen und Feuer mit der Vicky, wenn die da weitermacht, wo sie letztes Jahr aufgehört hat.
Kannst du dich warm anziehen?
Ja. Würde auch sagen.
Sonst hätte ich jetzt gesagt, man kann wahrscheinlich für diese Zweiteilung Angst und Vorfreude irgendwie auf einer Landkarte irgendwo Höhe Stockholm einfach so eine Grenze ziehen.
Möglich.
Und dann teilt sie das. Aber ihr sprecht es auf jeden Fall an und da müssen wir schon auch noch kurz drüber sprechen, weil es war die letzten Wochen, alle sind ausgeflippt wegen der Comebacks im alpinen Skisport und dabei ist vielleicht, oder vielleicht auch über den Sommer ist jetzt schon eine Weile bekannt, bei manchen ein bisschen untergegangen, Therese Johaug kommt zurück. Hat dich denn generell überhaupt überrascht, Coletta, dass sie es nochmal macht?
Also überrascht hat es mich nicht. Also ich glaube, das war in den Köpfen von vielen, also gerade sie hat ja viel weiter trainiert und so gut und dominant, wie sie aufgehört hat, habe ich mir schon gedacht, dass es sehr gut sein kann, dass sie dann nochmal ein Comeback versucht. Und ja, gut, den Klassiker, würde ich mal sagen, in Beitusbillen hat sie dann schon mit 40 Sekunden ein bisschen dominiert. Aber ja, ich glaube, sie kann auf jeden Fall ein besseres Comeback machen, die Marcel Hirscher, traue ich ihr zu.
Und glaubst du, dass Petter Northug ein Comeback gibt? Das wäre das absolute Highlight, aber...
Es wäre wirklich ein Highlight, aber ich glaube, dazu hätte er sich ein anderes... Vielleicht hätte er es wieder Hirscher machen sollen und sich ein anderes Land, irgendwo ein anderes Starterlaubnis holen sollen. Wenn man sieht, die oder die norwegischen Herren sind einfach... Da ist die Dichte so hoch. Ich glaube, es wird sehr schwer, dort einen Platz zu ergattern. Also wäre cool. Ich würde es feiern, aber.
Das kann eigentlich nicht sein, oder?
Ein bisschen zu alt und auch nicht ganz so fit.
Aber er hat ja jetzt Burger King als Sponsor, habe ich gesehen. Vielleicht startet er ja für Team USA.
Auch möglich. Ich glaube, er sollte da nicht so oft bei Burger King einkehren. Vielleicht klappt es dann, aber ja. Also ich glaube, da sehe ich die Chancen von der Therese ein bisschen höher.
Schade.
Wobei so ein Teamsprint Klabo Northug wäre natürlich schon, also einfach nur als Ereignis.
Ja, es wäre legendär, ja.
Aber wie sagst du das? Es gibt natürlich, jedes Jahr finden die Norweger wieder 10 Leute, von denen man hier noch nie gehört hat und die laufen alle irgendwie Top-10-Zeiten drum.
Das hat der Sündby hat es gefordert. dass man doch einen Klärbo mit dem Nordtug an den Start stellen sollte bei der WM, dann sind irgendwie doppelt so viele Zuschauer da.
Ja, das glaube ich auch. Also anscheinend hat ja auch schon allein die Ankündigung von der Juhauk, die den Ticketverkauf deutlich steigen lassen. Wenn man jetzt dann weiß, Petter Nordtug ist am Start, dann der dann auch, glaube ich, da kann der Klebo noch, kommt da auch nicht hin. Also ich glaube, dass die Fans, die der Petter an Start oder an Land bringt, das schafft, glaube ich, dann keiner, der jetzt noch läuft.
Coletta, du hast jetzt den Weltcup-Kalender vorhin schon kurz angerissen. Die Saison geht am Wochenende traditionell in Ruka los, bevor es dann nach Lillehammer geht und danach Davos. Und ab Mitte Dezember ist dann schon wieder eine zwölftägige Pause, bevor es mit der Tour de Ski losgeht, die dieses Jahr tatsächlich nur in Italien stattfindet. Wie findest du das? Also der Hintergrundgedanke war ja, dass man den Stress und die Reisekilometer damit reduzieren möchte.
Ja, natürlich ist es sehr schade, dass es, sage ich mal, gerade auch nicht mehr hier in Oberstdorf ist. Es war jetzt die letzten Jahre leider so, dass man kennt, am Weihnachten sind es auf einmal 15 Grad und Föhn. Es ist alles jährlichen Winter wieder dahinrafft, den man davor hatte. Deswegen war der Aufwand dort dann einfach, glaube ich, ein Ticken zu hoch. Und letztes Jahr war es dann nicht so gut organisiert mit Italien, Schweiz, Italien. Es war halt dann sehr viel Fahrerei. Deswegen, klar, ist schade an sich. Ich weiß nicht, ob es der Zuschauer mitkriegt, dass man nur in Italien ist. Deswegen, ich glaube, was die Tour de Ski ja auch ausmacht, sind die Formate, die es, sag ich mal, sonst im Weltcup-Kalender nicht so häufig gibt. Und gerade dann mit dem Abschluss auf der Alpe Cermis. Ich denke, das ist das Wichtigste für die Tour, auch wenn es vielleicht schade ist, dass es nur noch in Italien ist. Und sag ich mal, wäre schon schön, wenn vielleicht die nächsten Jahre es auch wieder in Deutschland, Österreich oder Schweiz stattfinden wird. Aber solange die Tour, sag ich mal, bestehen bleibt, gerade in den Jahreswechsel, wäre ich, glaube ich, das Wichtigste. Weil da sind dann doch die meisten Zuschauer auch zu Hause vor dem Fernseher. Und das ist schon noch ein Highlight auch. Da haben wir am meisten Fernsehzeit, glaube ich mal, als Langläufer, gerade in Deutschland. Deswegen, für mich persönlich ist es jetzt nicht so schlimm.
Aber aus einer Zuschauerperspektive muss ich sagen, also du hast natürlich schon einen Punkt, wahrscheinlich macht es für das Fernseherlebnis dann gar nicht so viel Unterschied, ob die Bäume im Hintergrund jetzt in Italien stehen oder im Allgäu.
Ja.
Aber aus so einer Fanperspektive dachte ich mir schon irgendwie so, gerade aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, dass es immer normaler wurde, dass einfach die Top-Leute nicht zur Tour kommen. Ich glaube auch nicht, dass jetzt zum Beispiel eine Johok bei in ihrer Comeback-Saison, wo alles auf diese WM getrimmt ist, sich das antun wird zum Beispiel. Und dann hast du zum einen irgendwie die ganzen Topstars kommen da nicht, schade. Und dann kommt noch dazu, okay, jetzt ist es auch keine richtige Tour mehr. Als zwei Stops sind keine Tour.
Ja.
Und denke ich so, schade, dass irgendwie nicht mehr das, was mal war. So.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also natürlich gerade was die Tour de Ski ja ausgemacht hat, dass man durch die ganzen Alpenländer fährt irgendwo, gerade wenn man doch auch viele Rennen in Skandinavien hat und hier nicht ganz so viele. Ich glaube, die Schweiz wollte es dann auch nicht mehr. Ich glaube, im Endeffekt hatte die Schweiz dann keine andere Wahl. Man steckt ja dann auch nicht ganz so drin. Für viele Veranstalter war es anscheinend interessanter, einen eigenen Weltcup zu bekommen. Und ja, es waren dann also zuschauertechnisch ist Langlauf halt leider auch kein Skispringen oder Skifahren. Deswegen ist für viele Veranstalter dann schon auch leider ein Minusgeschäft. Weiß ich nicht ganz genau, aber ich schätze, dass das alles mit reinspielt, dass es nicht mehr ganz so viele Austragungsorte gibt, die das machen wollen. Aber natürlich wär's schön, wenn wieder mehr Orte wären und vielleicht wird es die nächsten Jahre auch wieder besser. Das weiß ich nicht.
Aber glaubst du, es werden mehr Sportler die Tour zu Ende laufen jetzt mit dieser Neuerung? Oder glaubst du, es wird wahrscheinlich beim Alten bleiben? Ich meine, die Anzahl der Rennen bleibt in diesen 8-9 Tagen, was es ist, ja doch dieselbe.
Nee, ich glaube, das ändert tatsächlich gar nichts, dass da mehr durchlaufen. Ich glaube, das ist relativ im Plan. Oder jeder Sportler hat wahrscheinlich seinen Plan, ob das reinpasst oder nicht. Klar schaut man spontan, ob man vielleicht besser in Form ist, wie man gehofft hat oder vielleicht auch nicht, dass man schon früher abbricht. Aber ich denke, dass die wenige Fahrerei oder selbst man hat ja gehofft, dass durch die Punkteregelung bei uns, dadurch, dass es dann bis 50 Punkte gibt, dass das mehr durchlaufen. Ich glaube auch nicht, dass das so viel geändert hat, wenn du jetzt nicht auf den Gesamtweltcup schielst. Dann ändert es im Endeffekt dann im Großen und Ganzen dann doch für die meisten nichts. Ja, irgendwann wäre es schön, mal oben anzukommen oder zu Ende zu laufen. Aber wie gesagt, gerade als Sprinter, wenn es dann meistens das nächste Wochenende, ich weiß nicht genau, wie es dieses Jahr ist, aber die letzten Jahre war es oft so, dass das nächste Wochenende dann reines Sprintwochenende war. Und gerade so 9 Tage, dann so viel Wettkämpfe ist, dann schon sehr viel Kräfte zehrt, war das bis jetzt noch nicht so im Plan, die durchzulaufen. Also das ist ein bisschen schade, aber natürlich wäre es cool, dieses Jahr an die Strecken von Mailand, also für Olympia quasi in 2 Jahren, in 1,5 Jahren, das mal anzuschauen. Und ich denke, für jeden Langläufer, der mal da mitgemacht hat, ist schon auch das Ziel, da irgendwann mal oben anzukommen. Also ich denke nicht, dass ich jetzt ein Top-Favorit auf den Tagessieg wäre. Aber ich glaube, es ist auch okay, wenn man da als im hinteren Drittel ankommt. Da geht's dann, bin ich für viele ja auch einfach nur ins Oben ankommen.
Und dieses Jahr sehe ich, habt ihr diese Woche drauf, nix. Da geht's dann erst 2 Wochen drauf in Frankreich weiter. Also vielleicht gute Vorzeichen.
Wir werden sehen. Also ich glaube, das muss man spontan machen. Wenn es läuft und man sich stark genug fühlt, dann geht's, denke ich. Und wenn, sagen wir so, man muss, es hilft auf jeden Fall nichts, sich durchzuquälen. Letztes Jahr ging es leider dann nach Davos, war das Gefühl nicht ganz so optimal. Sonst wäre ich vielleicht, habe ich mir schon überlegt, auch noch weiter zu laufen. Aber ja, also wir werden dann im Jahreswechsel werde ich mal sehen, ob ich dieses Jahr zu Ende laufe. Ich denke, das entscheiden die meisten und ich auch dann währenddessen.
Lass uns noch kurz auf die Wettkämpfe im Januar blicken. Tatsächlich geht's dann, Moritz hat es gerade gesagt, nach 2 Wochen geht's weiter ins französische Jura nach Les Rousses. Danach geht's ins Oberengadin an einen neuen Weltcuport. Und dann springt Ende Januar, Anfang Februar noch Kanye für Novo Mesto ein, die aus finanziellen Gründen absagen mussten. Hast du eigentlich einen Lieblingsweltcup-Ort?
Technisch würde ich wahrscheinlich jetzt Lahti sagen. Nein, aus den Erfolgen. Also ich muss sagen, wir waren vor 2 Jahren schon in Les Rousses und das war stimmungstechnisch, also man sagt ja immer, Skandinavien ist Langlauf zu hoch und die Stimmung am besten, aber was da los war, habe ich bis jetzt noch nicht erlebt. Also es war stimmungstechnisch auf jeden Fall das Coolste, was ich jetzt erlebt habe. Die Franzosen, gerade mit den Sprintern, haben da auf jeden Fall coole Fanclubs vor Ort gehabt. Und das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Aber ich denke, jeder Ort hat was für sich. Jebus punktet jetzt auf jeden Fall nicht mit der Wohn- und Esssituation, aber da gibt es sehr viele Orte, die da noch Benefit haben.
Man kann in Frankreich nicht gut essen.
das ist eher der Schweiz, ja. Also sagen wir es so, Schweiz gewohnt und ich glaube, das war die bessere Entscheidung. Man war da auch schon zu COCs, wenn man noch jünger war und da sind die meisten mit selbstgebackenem Bananenbrot und Essen angereist, weil es ja nicht ganz so super war. Aber sonst, ich denke, hat jeder Ort was ein bisschen für sich. Natürlich hat man seine Lieblingsstrecken. So könnte ich es jetzt, glaube ich, gar nicht direkt sagen.
Habt ihr eigentlich schon vom Chef irgendwie, gibt's schon eine Zielsetzung für das Team? Also Männlein, Weiblein oder insgesamt, was dieses Jahr alles irgendwie passieren muss?
Nee, ich glaube, was passieren muss, sowas gibt's nicht. Ich glaube, es macht eh wenig Sinn, da jetzt so ein konkretes Ziel zu haben. Ich denke, jeder hat sein persönliches Ziel und gerade auch für die WM, dadurch, dass jetzt die letzten Jahre dann schon auch gerade was die Teamwettbewerbe angeht, sehr erfolgreich waren, ist natürlich, würde ich jetzt mal so sagen, das Ziel, da wieder eine Medaille zu machen. Und auch die Chancen auf eine Einzelmedaille sind, denke ich, im Team rundum höher geworden. für einen Chef ist immer wichtig, viele in der roten Gruppe zu haben, weil es finanziell hilft. Gerade, ja, auch gerade wenn man, sagen wir, so eine Sportart wie Langlauf ist, ja, gerade auch mit Sponsoren. Ich meine, es geht ja am ganzen DSV die letzten Jahre nicht mehr ganz so gut wie mehreren Firmen wahrscheinlich. Aber deswegen hilft sowas immer. Und deswegen ist das immer die größte Zielsetzung. Aber ja, ich glaube, wenn wir dort weitermachen, wo wir aufgehört haben, gerade das Damenteam, dann sind wir da sehr zufrieden. Aber auch unsere Herren waren ja gerade in den Team-Events dann doch die letzten Male erfolgreich. Also ich hoffe, dass wir es gleich wie im Kleinster machen können oder vielleicht noch einen Ticken besser, dass auch vielleicht mal ein Teamsprint-Podium oder eine Teamsprint-Medaille drin ist wieder.
Was würdest du sagen, muss für dich passieren oder was würdest du dir wünschen, dass du am Ende der Saison happy bist, dass du zufrieden rausgehst aus dem Winter?
Ja, ich glaube, ich wäre happy, wenn ich es nochmal so wie letztes Jahr machen könnte. Ich glaube, dass man immer seine besseren und schlechteren Phasen bei so einer Saison hat, ist klar. Dann doch von Ende November bis März eine lange Zeit und das konstant hochzuhalten, ist schwierig. Deswegen ist es cool, wenn man dann Ende des Jahres Top 10 im Sprint-Gesamtweltcup hat. Dann sieht man, dass man konstant gut ist. Ich hoffe, dass ich die Prologs ein bisschen besser hinkriege wie die letzten Jahre. Dann, dass es nicht immer so ein Zittern ist. Aber ja, und dass die WM, sag ich mal, gut vorbereitet und optimal in Höchstform bestreiten kann. Und ob dann noch mehr wie der Sprint drin ist oder auch mal ein Team-Event, ist natürlich das Ziel. Aber wir haben ein starkes Team. Es kann auch sein, dass 2 Mädels oder 4 Mädels schneller sind. Und dann ist es für mich auch in Ordnung.
Finzi, wie ist es bei dir?
Bei mir? Also mit was ich happy wäre?
Ja.
Ja, ich finde das immer so konkrete Platzierungen, so habe ich eigentlich nicht im Kopf. Ich wäre happy, wenn ich meine Leistung auf der Schanze deutlich steigern kann und dann ja, einfach über die Saison konstant gut springen und gesund durchkommen, dann glaube ich, dann kommen die Ergebnisse von allein.
Bei dir ist gesund durchkommen ja durchaus auch immer so ein Thema. Ihr fliegt beide morgen auch mit demselben Flugzeug, wie wir erfahren haben, nach Roka. Du warst jetzt letzte Woche aber mal wieder krank. Und darum ist Springen vielleicht nochmal wichtiger. Wie geht's dir jetzt?
Ja, mich hat es letzte Woche dann irgendwie noch erwischt. Aber ja, seit heute bin ich eigentlich wieder so richtig gesund und kann jetzt wieder trainieren. Also starten kann ich auf jeden Fall, aber die Erwartungshaltung für den ersten Weltcup ist jetzt noch nicht so hoch, aber in Ruka kommt es auch mehr aufs Springen drauf an, deswegen komme ich da einfach dieses Jahr, versuche ich einfach mal übers Springen zu kommen.
Das ist mal eine Ansage.
Mhm.
Das wird bei dir weniger gelingen, Coletta, wir hoffen aber, dass es da dafür dann im Laufen umso erfolgreicher läuft. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich sag danke. Ich werde Finzi dann beim Springen zuschauen, wenn ich meine Wunden drehe und hoffe, aber dass es klappt.
Das ist immer, das ist auch mal ein Ruhkasten, der auch mal Skisprung, Kombination und Langlauf zusammen und dann, und das ist wirklich alles an einem Ort, da kriegt man währenddessen immer was mit von den anderen Sportarten. Also wenn wir springen, läuft dann der Prolog oder wenn wir beim Langlaufen sind, sieht man die Skispringer, wie sie gerade einen Probedurchgang haben. Also das ist immer sehr, sehr cool eigentlich da. Da ist man so wirklich mittendrin. Und kriegt mal auch richtig was von den anderen Sportarten mit.
Ja, das stimmt. Da freue ich mich drauf.
Ich mich auch.
Zum Schluss kleine Reiseempfehlung für Roka. Das Essen ist wohl anscheinend auch besser als an so manchem Weltcup-Ort in Frankreich.
Definitiv. Wir haben einen Koch dabei, also ich kann eh nicht klagen.
Sehr gut. Habt ihr den Uli dabei, Finzi? Nee, ihr habt den Uli nicht mehr dabei.
Nee, diese Saison ist er bis jetzt noch gar nicht eingeplant. Wir haben in Roka jetzt auch keine Hütten. Deswegen, da sind wir im Hotel, deswegen ist jetzt auch bei uns kein eigener Koch dabei.
Schade, hoffentlich bald wieder. Hoffentlich bald wieder She Happens. Skispringen ist unser nächstes Thema dann. Coco, was müssen wir sonst noch so loswerden?
Das Übliche, falls ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt oder irgendwas loswerden wollt, gerne auf Instagram an she.happens oder auch per Mail an team@shehappens.de. Und ich glaube, sonst bleibt euch nur ganz viel Glück und Erfolg für die neue Saison zu wünschen.
Dankeschön.
Ich freue mich auch sehr aufs Wochenende, dass es endlich auch in den nordischen Disziplinen bei euch losgeht.
Ja, danke. Und auch fleißig weitermachen mit dem Bewerten der unseres Podcasts. Mein Aufruf letztes Mal hat schon gut funktioniert, aber da ist natürlich noch Luft nach oben. Aber es gelten natürlich nur 5-Sterne-Bewertungen.
Sehr gut. Macht das besser mal, sonst wird er knatschig. Wir verabschieden uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Macht's gut. Ciao.
Ciao.